man merkt dann doch irgendwie, dass man noch nicht Normalzustand hat.
Ja, das dauert. Ich glaube, das kommt immer noch so, da kommt immer noch so ein kleiner Schub von Woche zu Woche. So jede Woche denkst du immer so, oh krass, noch mal besser, und dann wird es immer besser, weil ich glaube, man befindet sich so lange in so einem crazy Zustand, dass man den halt auch irgendwann so einfach als normal schon fast betrachtet und gar nicht mehr weiß, wie man sich so im letzten Aufbau so gefühlt hat, weil es ja eben auch schon so wieder so lange her ist, ne?
Ja, absolut, das hatte ich ja auch, aber ich habe es ja jetzt immer weniger bis gar nicht mehr.
Okay,
Oder
krass.
zumindest deutlich, deutlich langsamer. Und das hat halt auch, denke ich, einfach damit zu tun, dass ich vorher auch nicht so, also relativ lange nicht diätet habe. Also die ganze Peak Week war eigentlich keine Diät mehr. Und
Ja.
das war fast, das war über einen Monat. Dementsprechend war ich so im Average vermutlich die letzten 6 Wochen oder so in der Prep eher auf Maintenance.
Ah, okay.
Von daher habe ich mich jetzt eh nicht so schlecht gefühlt am Ende. Also wie zum Beispiel 3 Wochen out. 3 Wochen out war halt, hätte ich 3 Wochen out die Prep beendet, dann wäre es jetzt auf jeden Fall länger gedauert. Also
Ja.
das war auch der Grund, warum ich jetzt nach der Prep direkt wieder ins Training reingeschaltet bin, weil ich nach 5 Wochen Peak Week einfach hier kein regulär, ich habe halt auch nicht regulär trainiert und das war quasi fast wie eine Maintenance Phase, was Trainingsstundenlos angeht.
Ah, okay. Interessant. Ja, das ist natürlich cool. Dann kommt man ja eigentlich ja, aus einer sehr, sehr guten Ausgangslage dann eigentlich dann aus der Prep irgendwie auch raus, ne? Ich glaube, diese paar Wochen auf Maintenance helfen halt dann auch voll.
Ja, absolut. Also auch was so Sanity angeht, danach mit dem Essen und so, das war alles sehr, sehr smooth. Also,
Nice. Ja,
ich habe
mega
gestern
cool.
in der Tat spontan mehr gegessen. Also es war das erste Mal, dass ich spontan, ich war halt mit meinem besten Freund unterwegs und
Ja.
wir wollten eigentlich nur Döner essen gehen. Das war auch alles irgendwie eingeplant von mir. Und wir haben aber meinen Geburtstag, oder unsere Tradition ist, dass wir uns einfach mal gegenseitig Toast Essen ausgeben. Dann habe ich so gesagt, Alter, ey, ich hatte ja Geburtstag, also ich hab ja in der Prep Geburtstag gehabt, ich so,
Ja.
ey, was sag ich mit meinem Essen?
Ja,
Und er dann so, es gab halt nur einen Sushi-Laden, der bei uns aufgemacht hat, und ja, dann habe ich halt gegönnt, ich glaube knapp 1000 Kalorien drüber oder so, gleich mit heute aus, easy.
nice. War es ja auch letztens Sushi All You Can Eat essen. Hat ja auch gut gepasst
Ja,
so.
Sushi All You Can Eat hat auf jeden Fall, da war am Ende einfach, also ich hatte halt so viel Kalorien offen, dass ich mir gesagt habe, ich track's nicht, ich esse einfach, was ich will. Und ich denke auch, so grob von den Kalorien wird es schon gepasst haben, nur am Ende war es halt so viel, dass mir schon, also leicht, ich habe halt dann aufgehört, als ich gemerkt habe, so, es stoppt, also es wird, ich bin halt sehr voll, ich höre
Ja.
jetzt auf, es macht keinen Sinn mehr. Und dann wollten wir eigentlich nur einen McSundae essen, waren aber dann, sind dann dahergelaufen, da war halt Ben Jerry's in Düsseldorf mit einzigartigen Sorten, also so übelster Trigger, sind wir halt rein und es gab halt wirklich amerikanische Sorten
Oh, stark.
dort. Und ja, dann haben wir halt da nochmal 3 Kugeln gegönnt. Und
Ja.
diese, ich meine, Eis, du kennst es selbst, man zieht es halt weg, das hat kein Volumen.
Richtig.
Aber einfach das Hochkalorische, der hochkalorische Komponente sättigt dich halt dann doch ziemlich extrem. Da wird mir dann doch ziemlich schlecht.
Wie bitte?
Da wurde mir dann in der Tat sogar ziemlich schlecht. Also ich hatte wirklich Probleme. Das Problem ist bei All-You-Can-Eat-Sushi, wenn du nicht die ganze Zeit dabei trinkst, du hast am Ende so Brand, aber du kannst nicht trinken.
Boah, I feel you, Mann. Ich kenne das auch. Ich geiz dann halt auch immer rum, ne, mit dem Getränken so. Ich will dann halt da auch
Ja,
nicht
voll.
irgendwie so 15 € für Getränke ausgeben. Und
Ja.
dann gehe ich immer aus dem Laden raus, suche mir den nächsten Kiosk, hole mir dann so eine 1 Liter Sprite Zero oder so und ex die dann halt weg. Und dann explodiert der Magen halt komplett, ne?
Ja, das ist wirklich traurig. Du musst
Ja.
eigentlich vorher ultra viel trinken und dabei halt,
Genau.
ja.
Ja. Das ist
Ja.
der Trick. Und hat dich das gebockt so, das All You Can Eat, würdest du es nochmal machen? Feierst du das jetzt? Weil so, bei mir ist das jetzt im Aufbau zum Beispiel so, dass ich da dem halt irgendwie gar nichts mehr abgewinnen kann, ne?
Ja, es war schon cool. Es war schon, ich mag Bikini halt. Es war schon okay. Ich werde sicherlich, das ist so All You Can Eat bei mir Sushi auch im Aufbau, so ein, zweimal im Jahr mit guten Buddies so. Aber dann auch potenziell einfach so im Aufbau einfach hingehen und eine gute Zeit haben, einfach essen.
Ja.
Und ja, muss jetzt nicht andauernd sein. Also ich gehe lieber dann à la carte Sushi essen. Habe im Endeffekt zahl gar nicht so viel mehr,
Ja,
weil du
eben.
halt einfach nicht so viel nimmst. Und habe halt genau das, was ich will.
Ja, das stimmt.
Wobei ich sagen muss, Zucchini ist schon ziemlich gut. Also da gibt es auch einfach viele Speisen, die gut schmecken.
Ja, die Grillgerichte und so gehen voll klar. Und das Coole ist halt, du sitzt dann halt dann da einfach so 2,5 Stunden, so, da kann man sich halt auch super unterhalten und so, ist halt
Ja,
voll
absolut.
entspannt.
Ja, voll. Ja, voll.
Sweet.
Nee. Cool.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Bist du bereit?
Ja, ich müsste noch einmal auf Toilette. Ich
Ja,
halte mir das
easy.
immer so, ich halte mir das immer so lange offen bis zum Anfang.
Ja,
Einfach weil,
cool.
ja.
Mark, kurze
Mach
Toilettenpause, dann
gut.
geht's los.
Alles klar, jetzt durch.
Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf. Ich bin der Podcast-Host und heute haben wir Jan Frisse am Start. Jan hat vor kurzem seine ja, erste Saison im Natural Bodybuilding erfolgreich abgeschlossen. Er ist also ja Natural Bodybuilder, unter anderem Coach und ja auch selber ein Podcast-Host. Max MPS Radio ist Jans Podcast und hey Jan, richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Freut mich, dass du heute da bist.
Hey Luis, ich habe zu danken und danke dir für die Einladung. Ehrt mich immer wieder, wenn ich ja auch mal auf der anderen Seite des Podcast-Game stehen kann. Und ja, let's do it. Ich habe Bock.
Mega. Ja, hey, für mich warst du auch schon immer, sag ich mal, so jemand, zu dem ich ja so ein bisschen aufgeschaut habe. Du hast ja in einen enorm erfolgreichen Werdegang in den letzten Jahren hingelegt, hast dein Business hochgezogen und ich finde das extrem ja, bemerkenswert. Und ja, da es jetzt unsere erste Episode ist, würde ich dich bitten, dich vielleicht nochmal kurz vorzustellen für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also, ja, wie war so dein wie war deine Laufbahn jetzt im Bereich Natural Bodybuilding, Coaching? Wie bist du da reingekommen und wo befindest du dich aktuell?
Ich muss an der Stelle den Disclaimer raushauen. Ich bin extrem schlecht darin, mich selbst vorzustellen. Gut, wo fangen wir an? Also, ja, ich habe jetzt gerade, ich mach am besten rückwirkend, weil das ist einfach ja potenziell so am besten in Erinnerung ist. Am Rückenwirken habe ich jetzt gerade meine erste Contest Prep abgeschlossen. Mein Coaching ist in den letzten ja, Monaten oder im letzten Jahr primär auf jeden Fall immer spezifischer auf Natural Bodybuilding, auf Wettkampf Bodybuilding hat sich eben spezialisiert. Und das ist auch das, was ich primär in den nächsten Jahren machen möchte. Leute in ja, Stage Conditioning bringen und ja, erfolgreich mich im Natural Bodybuilding zu etablieren. Mein Ziel ist es, einer der besten Natural Bodybuilding Coaches auf der ganzen Welt zu werden. Von daher habe ich da einiges an Arbeit vor mir. Und wie war mein Werdegang? Also ganz grob, ich habe nach der Schule eben, oder ich mache es kurz, ich habe eine Ausbildung damals angefangen zum Sporttherapeuten, die mir bis auf wenig in der Theorie eigentlich gar nicht gefallen hat. Es war mehr so ein Ding von meinen Eltern, wo ich halt reingedrängt wurde, irgendwas soll ich halt machen. Und man ist sich halt in dem Alter nicht wirklich bewusst, was man machen möchte. Das war so grob mit 19 oder so. Und habe dann damals ziemlich viel, es war eine sehr stressige Zeit in meinem Leben, hatte da auch gesundheitliche Probleme, die auch retroperspektiv primär vermutlich auf diesen Stressor, dass ich einfach was gemacht habe, was ich nicht machen wollte, zurückzuführen sind. Und habe dann damals die Ausbildung abgebrochen, also es war quasi zwanghaft, weil ich war dann teilweise auch im Krankenhaus deswegen und hatte dann so viel Fehlstunden, zwar alle attestiert, es war halt einfach nicht mehr möglich, ich hätte von vorne anfangen müssen und dann habe ich mir gedacht, hey, ich glaube, es war knapp einem Jahr, von vorne anzufangen, bei einer Sache, die du eh nicht machen möchtest, machst du nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, bin dann damals auf die Shredded by Science Academy gestoßen, habe mich da dann auch eher dank Eric Helms eingetragen, also damals wusste ich nicht mehr, wer Dr. Mike Zordes ist. Und damals waren es halt auch eben primär Dr. Mike Zordes und Dr. Eric Helms, die dort eben Tutoren waren. Habe die dann abgeschlossen oder hab mich dort eingetragen. Bin dann auch rückwirkend auf die 3DMJ-Konferenz damals gefahren. Das war Mitte 2016. Und zu dem Punkt war für mich nicht mal die Intention, Coach zu werden, aufgrund dieses Kurses, sondern ich wollte einfach irgendwas machen, um mich weiterzubringen, weil ich zu der Zeit eh schon sehr viel gelesen habe, mich ja probiert habe, sehr viel Wissen anzueignen. Ich habe halt für den Sport gebrannt, das war meine Leidenschaft. Das habe ich auch zum Beispiel in der Phase, wo es mir gesundheitlich so schlecht ging, immer durchgezogen. Ich war immer trainieren, egal ja, wie mein Zustand war. Es klingt jetzt sehr extrem, aber also ich ich hatte damals relativ, also es war halt eine Hautsache. Hat meine Haut betroffen. Dementsprechend, es war jetzt nicht gesundheitlich so, dass ich nicht hätte trainieren können. Es war nur so, dass ich mich durchaus, ich hatte halt ziemlich starke Ekzeme und bin dann trotzdem trainieren gegangen immer. Das war so das, was mich in dieser Zeit so ein bisschen gehalten hat. Und ich habe halt dann gedacht, hey, wenn du das eh schon so gerne machst, mach diesen Kurs. Und habe mich dann Mitte 2016 eben nach dieser 3DMJ-Konferenz entschieden, werde Online-Coach, weil diese Leute machen das Vollzeit, diese Leute machen das, was du in deiner Freizeit machst, leidenschaftlich, als Beruf, warum machst du es nicht auch? Und ja, so hat alles seinen Lauf genommen. An der Stelle übrigens, ich dachte damals, diese gesundheitliche Phase wäre der schwierigste Teil meines Lebens gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Prep hatte teilweise Phasen, die härter waren und schwieriger waren.
Okay.
Also da können wir dann vielleicht auch mal drauf zurückkommen. Und ja, so hat dann alles seinen Lauf genommen. Ich habe 2017 mein Business released und ja, bin seitdem quasi Vollzeit-Online-Coach. Ich konnte natürlich nicht davon leben anfangs. Ich habe bei meinen Eltern noch gelebt zu der Zeit, die mich auch ja sehr unterstützt haben in jeglicher Hinsicht. Auch wenn sie erst vor kurzem sogar wirklich realisiert haben, was ich mache und halt jetzt durch die Wettkampfdiät, dann durch die GmbF, dann durch das ja reale dort vor Ort sein, mich auf der Bühne zu sehen, meine Klienten dort vor Ort zu treffen und halt auch dieses Team zu ja visuell zu sehen, wow, einfach zu sehen vor Ort, ja. Persönlich zu treffen, auch die Wiener und so weiter, war schon sehr sehr cool und ja. Seitdem bin ich Vollzeit-Online-Coach und spezialisiere mich eben immer mehr auf Wettkampf, Natural-Wettkampf-Bodybuilding.
Mega geil. Richtig inspirierende Story. Also echt einen coolen Werdegang, den du hingelegt hast. Und jetzt, ja, tust du, was du liebst. Ich glaube, das ist wirklich ein enormes Blessing.
Retroperspektiv war dieses gesundheitliche oder diese Krankheit. Ich denke, also ganz kurz, ich will es nochmal ganz kurz ansprechen. Ich denke einfach, ich bin genetisch sehr, sehr schlecht veranlagt, was meine Haut angeht. Und wenn ich extrem Stress ausgesetzt bin, dann theoretisch meine Haut nicht gut pflege, dann wird das auch wieder aufflären. Also ich hatte das in der Prep in der Tat an ganz, ganz kleinen Stellen. Mhm. Also wirklich nichts, also im Vergleich zu dem, was ich hatte, wirklich gar nichts. Es ging dann auch wieder weg. Aber das ist halt interessant, weil damals war ich insgesamt mit der Situation so unzufrieden, dass sich das dann eben so ausgewirkt hat. Und ich meine, retroperspektiv, wäre diese Krankheit nicht gewesen, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier an meinem Stehschreibtisch stehen und mit dir einen Podcast aufnehmen. Also,
ja.
Und ja, nach Mitte 2018 habe ich dann konnte ich dann quasi davon leben und bin dann auch am Anfang der Prep in der Tat ausgezogen. Was für mich auch ein riesen Meilenstein war und ja, lebe jetzt mein Leben hier in meiner kleinen Wohnung mit meinem Stehschreibtisch und sitze primär den ganzen Tag vorm Rechner und bin Coach.
Ja. Passt ein paar Zahlen in Excel-Sheets an, kommuniziert mit Klienten.
Ja, genau.
Der Daily Hustle.
Chilling on the beach.
Yeah.
Am Strand liegen mit MacBook. Yeah. So der typische Online-Coach, Traum, ein paar E-Mails beantworten und danach in die Bar sitzen. So. Oh
yeah. That's the good life.
Und ja, also ich sehe mich primär als Coach. Das war vor der Prep so, das war auch in der Prep so, nur in der Prep hat halt einfach mein Athleten oder mein Athleten-Dasein oder dass ich mich generell als Athlet identifiziere, natürlich deutlich zugenommen, weil du eben in dem Zeitpunkt wirklich Physikathlet bist. Aber jetzt auch 4 Wochen danach kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall wieder deutlich saner bin und mich natürlich jetzt auch, oder eines meiner größten Ziele jetzt nach 2019, ist für mich natürlich die nächste Saison, aber vor allem auch mein Coaching voranbringen. Ich habe für 2020 bereits 5 Athleten voraussichtlich. Ich habe bereits für 2021 Athleten, für 2022 und ja, die jetzt sehr, sehr erfolgreich, möglichst erfolgreich auf die Bühne zu stellen, ist mein primäres Hauptziel aktuell, was mein Business und mein Coaching angeht. Und da freue ich mich drauf, weil für mich hat die Saison quasi gerade abgeschlossen. Mit einem Tränenauge, mit einem lachenden Auge, weil es war eine sehr lange Saison, aber irgendwo hat es halt auch extrem viel Spaß gemacht. Aber für mich geht der ganze Film eigentlich eh weiter, weil ich halt jetzt Athleten habe, für nächstes Jahr.
Ja, ich ebenfalls. Habe auch zwei Jungs, die 2020 starten wollen. Und ja, das ist schon ein geiles Gefühl, wenn du da als Coach da wirklich deine Klienten dann auf die Bühne auch vorbereiten kannst. Also ich glaube, was Besseres gibt es in der Hinsicht fast gar nicht. Und ich glaube, du hast wirklich schon fast Bilderbuch-Prep hingelegt. Vor allen Dingen für dein erstes Mal, denke ich, kann man da wirklich von einer enorm erfolgreichen ersten Wettkampfsaison sprechen. Magst du uns vielleicht mal so ein paar Eckdaten zu deiner Prep geben? Also grob, wie lange hat die Diät gedauert? Was hast du insgesamt an Gewicht verloren und an welchen Wettkämpfen hast du teilgenommen?
Klar, gerne. Also meine Prep hat angefangen im Februar 2019 oder so dieses Jahr. Aber es ist so krass, weil es kommt mir so weit entfernt vor und es kommt mir vor wie Jahre her. Und dabei war es halt im Februar dieses Jahres. Und ging insgesamt 40 oder 41 Wochen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also die Gesamtlänge mit aller, was sowohl halt dass die reine Diätdauer umfasst, als auch eben jegliche Wochen, die ich auf Maintenance-Kalorien verbracht habe. Also jegliche Diet Breaks, Maintenance Phasen oder Peak Weeks. Und habe insgesamt verloren 16 bis 17 Kilogramm, also grob 20% meines Körpergewichts. Also ja, gutes bisschen. Und von diesen 40 Wochen oder 41 Wochen waren 30 Wochen total Diät, ich bin mir ziemlich sicher. Also ziemlich lange Prep. Ich war aber auch, ja, die Ausgangslage war ziemlich fett. Oder eher auf der fetteren Seite, eher auf der schweren Seite, kommen wir eh gleich auch noch drauf zu sprechen. Und was habe ich für Wettkämpfe gemacht? Ich habe bei der ANBF bin ich gestartet, darauf die Woche, also generell der Wettkampfmonat war primär der Oktober. Worlds war ja dann im November, das war ja mehr eine spontane Entscheidung, beziehungsweise dafür muss ich mich erstmal qualifizieren. Ich habe gemacht die ANBF Anfang November, danach die GmbF die Woche, danach die Woche die WMBF in Deutschland. Habe mich dort dann für Worlds qualifiziert, bin dann nach DC geflogen, also Washington DC, habe dort den New York Cup mitgemacht unter der OCP und mich da dann auch entschieden, Worlds zu machen, habe da noch alles gebucht, bin zurückgeflogen und dann Mitte November nochmal nach New York geflogen für WMWF Worlds. Und crazy. Ja, das waren eben die, hey, es war ultra crazy. Also die Reisen auch, es war schon alles ziemlich heavy, es war schon alles sehr krasser Film. Und es ging auch alles unfassbar schnell vorüber, aber es war eine sehr, sehr geile Zeit und ich blicke auf jeden Fall gerne darauf zurück. Also es war eine sehr coole Saison. Die Prep an sich lief sehr, sehr gut. Hat auch viel Spaß gemacht. Dann eben auch mit den 3 Wochen vor der ANBF in Wien, mit Dänemark dann noch, mit Jeff, wo Jeff gestartet ist, mein Klient dieses Jahr in Deutschland.
Shoutout an Jeff.
Shoutout an Jeff, mein luxemburgischer Klient. Ich habe ja 2 Athleten dieses Jahr vorbereitet. Und das war schon alles extrem cool. Also dieses ganze Rumgereise, diese 3 Wochen Training im Gym vorher, dann halt eben dieser Wettkampfmonat und die Wettkämpfe selbst, die ganzen Leute drumherum. Das ist im Endeffekt das, was ich wirklich aus der Prep mitnehme. Nicht meinen dritten Platz bei der GmbF oder dritten Platz bei der WMBF. Mhm. Ist natürlich cool, diese Erfahrung gemacht zu haben, halt auch zu platzieren und auch meine Ziele zu erreichen. Aber das war nicht die oberste Priorität. Mhm. Zumindest jetzt Retro-Perspektiv sollte es nicht die oberste Priorität sein. Vielleicht war es innerhalb der Prep die oberste Priorität. Vielleicht kommen wir da noch drauf zurück. Aber das so grob als Rahmen zu meiner Prep dieses Jahr.
Ja, ich denke, richtig heftig für das erste Mal. Ich glaube, so die Durchschnitts-Prep, jedes First-Time, das sieht halt ganz anders aus. Derjenige macht vielleicht einen Wettkampf, placed nicht Top 6 und war dann vielleicht insgesamt 10 Minuten auf der Bühne und das war's und du hast halt eben einfach, schon fast den kompletten Globus bereist, warst halt eben in den USA, hast wirklich, mit den Besten der Besten auf einer Bühne gestanden. Ich meine, WNBF Worlds und auch der Jordan Cup, enorm krasse Wettkämpfe, also ich glaube, das können die wenigsten von ihrer ersten Prep behaupten, da
die GmbF auch. Also generell, die Konkurrenz dieses Jahr war halt auch extrem stark. Also generell, ich war bei der ANBF in der Bantam-Klasse, die war aber sub 70 Kilo, also schon relativ, die Cut-Off war relativ hoch für Bantam. Am GmbF auch Bantam, WMBF war Leichtgewicht, OCB war, also Jordan Cup war komplett open. So, da stand ich halt mit Leuten, die waren 85 Kilo. Und WMF Worlds war dann wieder Bantam, da war der Cut-Off bei 68 Kilo, aber WMF Worlds Bantam Amateur war auch einfach crazy. Also sehr, sehr starke Athleten. Ich würde fast sagen, dass Bantam, ja, wobei, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber die also der Unterschied zwischen Amateur und Pro-Klasse bei WMF Worlds in Bantam, zumindest im Durchschnitt, also wenn du dir jetzt die einzelnen individuellen Athleten angeht, klar, mit Brad Freeman stand da jemand bei den Pros, der halt outstanding war. Aber ich glaube, so Durchschnitt über die ganze Klasse hinweg, wenn du die betrachtest, war da jetzt nicht so ein Riesenunterschied zwischen Pro und Amateur.
Crazy. Ja, mit so Leuten hast du ja, das Ganze ausgebattelt auf der Bühne.
Schon krass. Ich hatte bestimmt 1,5 Stunden Stage-Time oder so insgesamt.
Ja.
Oder ja, knapp so 60, 80 Minuten irgendwie so in einem Dreh. Schwierig zu sagen.
Ja. Würdest du auch Leuten, die jetzt starten wollen, grundsätzlich empfehlen, mehrere Wettkämpfe zu machen? Einfach um auch mehr Bühnenerfahrung sammeln zu können. Ich meine, ne, wenn man halt eben nur einen Wettkampf macht und man dann vielleicht nicht mal plays, dann kann das Ganze halt eben so schnell vorbei sein und man saugt dieses Feeling auf der Bühne vielleicht gar nicht auf. Ne? Ich glaube, das erste Mal, man ist auch enorm nervös, das Ganze zieht total schnell an einem vorbei, man guckt da irgendwie nur in die Menge, man post und dann ist das Ganze auch wieder schon rum. Ja, wie viele Wettkämpfe würdest du vielleicht jetzt so pauschal jemandem empfehlen, in der ersten Saison vielleicht anzupeilen?
Ich denke, 2 bis 4 ist eine gute Zahl. 4 ist schon viel. Mhm. Drei, wenn du kannst. Wenn sich das Ganze eben auch von der Struktur, von der zeitlichen Struktur und auch von den Kosten bei dir ergibt. Weil ich muss sagen, also jetzt im Nachhinein, ich hätte niemals gedacht, dass es so unfassbar teuer ist alles. Also ich meine, klar, die Amerika-Reisen und so weiter, das war schon absehbar, dass das nicht günstig wird. Aber ich habe so viel Geld gelassen, also unfassbar, wie viel Geld ich ausgegeben habe für diese Saison. Ja. Also nicht, dass ich das jetzt schlecht behafte. Ich habe jetzt auch manche Dinge halt auch einfach dann ausgelebt und mich dann auch nicht zurückgehalten. Mhm. Und zum Beispiel bei der GmbH war mir Kosten halt auch einfach egal, weil das war für mich der Hauptwettkampf. Und dann habe ich mir halt alleine ein Airbnb genommen, was halt komplett over ist. Also es war halt für diesen einen Tag oder für diese, nee, 2 Tage waren es. Die Woche darauf bei der WMF Germany war das halt ganz wieder was ganz anderes. Also ohne jetzt zu sagen, dass mir der Wettkampf unwichtiger war, aber bei der GmbF war halt all out, da musste alles passen. Und ich denke, das war auch der Fall. Also GmbF war retrospektiv auch der Wettkampf, an dem ich am meisten Spaß hatte und der mir am meisten in Erinnerung bleiben wird.
Auf jeden Fall. GmbF ist ein richtig, richtig geiler Wettkampf. Also,
sehr, sehr guter Einstieg
auch. Da würde ich auch jedem empfehlen, da auf jeden Fall in seiner ersten Wettkampfsaison zu starten. Und generell, wenn man halt eben aus Deutschland kommt, dann bieten sich eigentlich rund um die GmbF eigentlich diese Wettkämpfe an. Also die Woche davor ist ja immer die ANBF in Österreich. Dann kommt halt eben die Woche darauf die GmbF und dann hast du noch die WNBF, die ja jetzt seit neuestem dabei ist. Die ist dann zum Beispiel immer noch in München. Also wenn du aus Deutschland kommst und an Wettkämpfen teilnimmst, dann sind das, glaube ich, so die 3 Wettkämpfe, die sich ja definitiv anbieten und die es sich auch lohnt mitzunehmen. Vor allem, weil dann eben auch die Reisekosten vielleicht nicht so hoch sind, wie wenn man halt mal in die USA fliegt.
Klar. Ja, die Möglichkeit international zu starten war jetzt für mich vor der WNBF auch nicht vorhanden quasi eigentlich, also außer bei der OCB, aber da habe ich halt auch eben quasi eine Wildcard bekommen für den Jordan Cup. Die AMBF vorher war eigentlich nicht geplant, ich hatte ursprünglich geplant, die DFNA mitzunehmen mit Jeff zusammen, quasi als Warm-Up-Wettkampf auch, würde ich auch grundsätzlich jemandem empfehlen, weil die GmbF ist halt ein Riesenwettkampf und wenn es quasi dein erster Wettkampf ist, der erste Wettkampf läuft nie glatt. Und alleine nur aus dem Fakt, dass es der erste Wettkampf ist und du gestresster bist. Der zweite ist schon viel relaxter in der Regel. Und wenn du da halt einen Wettkampf mitnimmst, der vielleicht nicht ganz so groß ist, vielleicht die AMBF, vielleicht die DFNA, wenn du eben starten kannst, dann macht das durchaus Sinn. DFNA musst du dich eben qualifizieren über die WMBF, weil wir jetzt einen deutschen WMBF-Affiliate haben. Und da waren die Wettkämpfe dieses Jahr einfach so, dass sich das nicht aufging von der Zeit her. Aber soweit ich das jetzt verstanden habe, planen sie nächstes Jahr dann auch vorher quasi Qualifier zu machen oder sowas oder zumindest 2 Wettkämpfe zu haben, dass man sich eben mit dem ersten dann auch für die internationalen Wettkämpfe qualifizieren kann, die auch hier in Europa sind, jetzt nicht nur in den Staaten. Es gibt ja auch viele WMF-Affiliates innerhalb von Europa, die sicherlich auch lohnenswert sind, dort mal zumindest reinzuschauen. Aber ja, aktuell auch das, was ich jetzt mit meinen Klienten für nächstes Jahr angepeilt habe, ist AMBF, GmbF und WMF die Woche danach. Wenn der Termin dann wieder so fällt, das kann man ja jetzt einfach noch nicht sagen, das wird sich dann ergeben, sobald wir mehr Termine wissen.
In der Vergangenheit war es halt wirklich immer auf darauf folgenden Wochenenden. Dann hast du halt eben drei Wochenenden wird dann halt eben durchgeballert und danach bist dann halt auch durch. Ne? Ist vielleicht ein bisschen cooler, als wenn du dann immer noch so Monate dann zwischen den einzelnen Wettkämpfen hast und du dann halt die Form halt irgendwo noch konservieren musst. Ist halt deutlich mühsamer, als wenn du es halt einfach back-to-back dann eben machst.
Ja, drei Wettkämpfe sind aber jetzt auch im Nachhinein das allerhöchste der Gefühle, was ich jemandem zumuten würde. Also ich hatte vier back-to-back. Mit der krassen Reise eben auch. Wobei, also bei mir, lass uns später darauf eingehen, wenn wir vielleicht auf die Punkte eingehst, die ich im Nachhinein anders machen würde, weil ja, da war der Reisestress hat mich dann doch irgendwo gecatcht. Ja. Und es war halt schon ziemlich heftig. Also es war halt wirklich, es war Wien, Dänemark, Deutschland, Österreich, Deutschland, dann irgendwo, also Deutschland komplett in den Süden nach München für mich. Dann einen Tag später nach Washington und diese ganze Hin- und Herfahrerei, das ganze Fliegen und so weiter, das war schon ziemlich heftig. Also drei Wettkämpfe hintereinander ist auf jeden Fall eine, ist kann man gut managen, gerade wenn es eben in diesem Wochenrhythmus ist und halt auch in einem geografischen Areal, was irgendwie überschaubar ist. Da war halt bei mir der Fakt, dass ich vorher drei Wochen schon in Wien war und dann halt eben auch noch in Dänemark und so weiter. War schon ziemlich heavy.
Bist schon gut rumgekommen.
Ja, ich war, ich bin insgesamt in vier Ländern gestartet.
Ja. Schon cool.
Und war das erste Mal in Amerika, das erste Mal in den USA. Zweimal innerhalb von einem Monat.
Hätte man auch fast direkt da bleiben können. Ne?
Wow.
Ja, cool. Dann würde ich sagen, schreiten wir in der Agenda auch mal weiter voran und kommen auf die Ausgangslage vor der Contest Prep zu sprechen. Wie war da so der Zustand? Hast du schon gesagt, ne, das Körperfett war so am Peak, warst halt im Peak Mass und wie war Appetit und generell auch dein Verhältnis zu Essen kurz vor der Prep?
Ja, also ich kann mich definitiv Peak Off-Season bezeichnen. Ich lasse mich ganz kurz das Handy mal eben auf Stumm machen, damit wir nicht gleich wieder gestört werden. Peak Prep oder Peak Off-Season bezeichnet das Ganze ziemlich gut. Mhm. Also mein KFA, ich war so schwer wie noch nie. Ich war auch so viel Kalorien wie noch nie. Ich war mit dem KFA so hoch wie noch nie. Ich war aber auch so muskulös wie noch nie. Also auch wenn ich mir jetzt im Nachhinein Bilder anschaue, Peak Off-Season, muss ich sagen, gut, du warst zwar schon ziemlich hoch mit dem KFA, also definitiv auch schon an einem Punkt, wo ich vielleicht nicht unbedingt rein vom KFA wieder hin möchte. Ich möchte wieder auf das Gewicht, aber nicht auf den KFA. Zumindest nicht... Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich will auf jeden Fall wieder auf die 81 Kilo zu, nur ich will halt einfach, dass sie besser aussehen.
Klar.
Und das ist halt auch generell das Ziel über Jahre, ist halt immer höheres Körpergewicht zu erreichen. Und vielleicht beim ersten Mal, wenn du es erreichst, sieht es vielleicht echt nicht so geil aus. Und dann machst du vielleicht einen Minicut oder reduzierst dein Körperfett wieder ein bisschen und pushst dann eben wieder auf dieses Körpergewicht zu. Und beim nächsten Mal sieht es besser aus. Und entweder überschreitest du es dann oder du ziehst halt wieder Körperfett zurück. Und irgendwann sieht halt dieses neue, hohe oder alte, hohe Körpergewicht ziemlich gut aus und du kannst wieder in neue Bereiche gehen. Und 81 Kilo, ich war zuvor im Peak-Off-Season, bevor ich länger diätet habe, ich glaube maximal 76 Kilo oder so. Und ich war da eben mit 81 Kilo schon sehr, sehr schwer für meine Verhältnisse. Meine Maintenance-Kalorien sind auch unfassbar hochgegangen am Ende. Also meine Maintenance befindet sich eigentlich immer irgendwo, je nach Körpergewicht, zwischen 2700 und 3000 Kalorien. Bei, ja, ich sag mal, irgendwo zwischen 70, 75 Kilogramm und ja, meistens zwischen 6 und 10 K-Steps, so grob 5 bis 6 Mal die Woche Training. Und am Ende musste ich wirklich 3800 oder 3900 Kalorien essen, um überhaupt in irgendeiner Weise zuzunehmen. Also meine Maintenance war da sicherlich 3,6, 3,5, 3,6. Und ja, es war definitiv über dem oberen Ende meiner Settling Range. Ich hatte extrem Probleme, Lebensmittel reinzubekommen oder generell Nahrung reinzubekommen. Das war schon es war ein harter Struggle. Das war das komplette Gegenteil. Muss aber auch sagen, dass es eine sehr, sehr gute Ausgangslage war, potenziell für die Prep, was Verhältnis zu Essen angeht, weil ja, ich hatte halt einfach der erste Monat Diät war für mich das leichteste der Welt. Mhm. Zusätzlich dazu bin ich eben gerade umgezogen, was natürlich ziemlich stressig war, aber ich hatte einfach gar keine Zeit überhaupt zu essen und auch keine Lust. Von daher hat das halt ziemlich gut gepasst, ist ziemlich easy gelaufen. Und was hattest du noch gefragt? Also Food Focus war zero.
Nicht vorhanden.
Absehen war zero, Hunger war zero. Ich habe Hagen das probiert zu essen, ging nicht. Musste dann warten, dass es schmilzt und habe es dann getrunken. Das war mein Zustand vor der Prep. Und ja, das war eben diese 10, 11 Monate kontinuierlich im Kalorienüberschuss, abgesehen von, ich glaube, 5 Wochen Minicut oder so, davor die Zeit, die mich eben in diese Lage gebracht haben. Und ich denke, viele kennen den Zustand nicht, aber ja, wenn man sich lang genug im Überschuss befindet, irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper sich halt auch nach oben hin wehrt. Das ist sehr individuell, bei dem einen fällt es mehr aus, bei dem anderen halt weniger. Aber irgendwann wird bei den meisten der Punkt kommen.
Auf jeden Fall. Da befinde ich mich auch gerade. Ich bin jetzt auch seit über einem Jahr eigentlich fast kontinuierlich im Überschuss gewesen. Hatte, glaube ich, nur einen Minicut von 4 Wochen und dann noch eine Maintenance-Phase von 4 Wochen. Aber seitdem, abgesehen davon, war ich halt wirklich konstant im Überschuss. Und ich bin jetzt auch an so einem Punkt, wo mein Verbrauch einfach enorm hoch ist. Also ich kann essen, was ich will. Gestern Abend habe ich noch so ekelhafte Brote mit Nutella und Ofermaltine gemacht und noch einen Energy Cake gefressen. So, ich habe so einen Energy Cake Adventskalender hier und versuche halt jeden Tag so einen Energy Cake mit 600 Kalorien oder so reinzubekommen. Und heute Morgen war ich dann einfach auf der Waage wieder 2 Kilo leichter als sonst, obwohl ich irgendwie kurz vorm Schlafengehen noch gegessen habe. Also das ist schon ein extremer Kampf, aber eine super Ausgangslage da, ja?
Ich habe am Ende, ich bin mit meiner Ex-Freundin immer dann noch nachts, oder sehr, sehr spät am Abend, noch immer wir haben halt hier ein türkisches Restaurant, das hat rund um die Uhr auf. Und ist aber wirklich auch gut. Also es ist nicht mein absolutes türkisches Restaurant hier in der Nähe, aber macht einen ziemlich soliden Döner, oder? Also hat halt solides Essen.
Ist das der Laden, wo du immer die Dönerteller isst?
Das ist der zu dem ich eigentlich gehe.
Ja,
das ist halt die Alternative, falls mal spät wird. Und das wurde es halt gerade in der Zeit, wo ich umgezogen bin, doch ziemlich oft. Da war auch mein Schlafrhythmus noch komplett off. Also ich weiß nicht, da war mein Schlafrhythmus wahrscheinlich irgendwie 1 Uhr morgens bis 9 Uhr oder 2 Uhr morgens bis 10 Uhr. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe da teilweise am Ende des Tages gesessen mit ihr um 11, 12 Uhr und mir einfach nur bestellt, einen Döner-Teller, dazu noch irgendwie eine türkische Pizza und dann noch irgendwie Pide und so einfach nur so. Yeah. Am Ende des Tages, so, du sitzt da und musst halt noch so 2500 Kalorien reinbekommen und du willst einfach nicht und dann haust du halt einfach nur alles rein. Und ich hatte da war wirklich der Punkt, wo ich so teilweise schon so leichte Food-Challenge, also nicht jetzt wirklich, um die Food-Challenge zu machen, sondern das war dann wirklich so, dass ich saß da eine Stunde und es war wirklich ein Kampf, dieses Essen zu essen. Ja. Und in dem Zustand bin ich aktuell nicht.
Da glaube ich dir. Ja, crazy. Aber ich glaube, das ist insgesamt eine relativ gute Ausgangslage eben dann für eine lange Contest Prep, dass Food Focus wirklich so minimal wie möglich ist, weil dieser wird sich im Laufe der Prep halt einfach nur erhöhen. Und wenn du halt eben schon in der Prep mit einem für dich relativ hohen Food Focus oder oder einfach in einen gewissen Food-Focus schon reingehst, dann wird dieser halt auch im Laufe der Prep halt enorm ansteigen und ja, das wird dann halt eventuell nicht so witzig, wenn du halt wirklich dann wirklich nur noch über Essen nachdenkst, dann schon die übelste Bucketlist während der Prep halt aufstellst, welche Restaurants du überfallen willst und ja.
Ich habe mich in der Vergangenheit definitiv in so einem Zustand schon befunden, was den Food Fuchs angeht. Und ich denke auch, dass Diäten oder Cutten ein Skill ist. Contest-Strap ist definitiv nochmal ein Next-Level-Diät-Skill, aber Diäten an sich ist eine Erfahrung und ich denke, man wird von Diät zu Diät besser. Was nicht heißen soll, dass du anderen Diäten sollst, aber grundsätzlich ja, würde ich auch den meisten empfehlen, bevor sie eine Contest-Prep machen, zumindest mal eine längere Diät gemacht zu haben. Nicht nur einen kurzen Mini-Cut, sondern wirklich mal über ein paar Monate zu cutten. Einfach um sich auch ein bisschen noch einzustellen. Weil viele Dinge, viele Probleme, die Leute haben in Bezug aufs Essen in der Contest-Prep, lösen sich meistens mit Diäterfahrung. Also ich würde sagen, Essen war das geringste Problem bei mir in der Prep. Sowohl was Hunger angeht, als auch Appetit, als auch Food Focus.
Gebe ich dir recht. Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, einfach schon mal so eine, ja, Diät wirklich auch bis zu einem relativ geringen KFA schon mal gemacht zu haben, einfach um zu wissen, wie sich das Ganze anfühlt, weil ja, diese Diätermüdung wird sich halt nicht nur in mehr Hunger oder Appetit äußern, sondern der generelle Zustand, in dem du dich befindest, verändert sich halt wirklich drastisch. Und das ist etwas, das weiß man halt eben nur, wenn man es halt wirklich mal gemacht hat, wie man sich dann wirklich deep in der Diät halt dann fühlt, weil du veränderst dich, deine Hormone verändern sich, alles wird irgendwie schwerer, du wirst deutlich lethargischer und das ist, glaube ich, eher so, ja, dieser Punkt, welcher an der Prep halt wirklich suckt, so dieses Essen, das Hungergefühl, das blendet man halt irgendwann aus oder nimmt es hin. Ich meine, man weiß ja auch letztendlich nicht,
Akzeptanz.
ne? Man akzeptiert das Ganze einfach, man weiß, man macht das freiwillig, man hat auch schon Strategien im Vorhinein, ja, schon entwickelt, ne? Man ist ein besserer Diäter geworden, aber ne, dieses ja, Gefühl ist letztendlich ja, so dieser springende Punkt und da sollte man halt eben schon mal so wissen, wie sich das Ganze grob anfühlt, bevor man dann wirklich deep down in der Contest Prep dann geht.
Absolut. Und jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, hey, wie sieht es bei dir mit Appetit aus, mit Hungergefühl, mit Essen? Und wurde ich in der Tat sogar, glaube ich, häufiger gefragt, als wie sieht dein ganzes, also wie beeinflusst die Prep dein restliches Leben so? War halt jedes Mal meine Antwort eigentlich, hey, ich akzeptiere es, ich weiß, ich mache es freiwillig, ich habe ein Ziel und ich halte mir mein Ziel einfach vor Augen und es gibt schlichtweg einfach keinen anderen Weg. Von daher ist es für mich nicht relevant. Ich esse gerne meine Oats, Mittags-Pre-Workout, alles cool. Ich freue mich irgendwo auf die, aber ich hab danach was anderes geplant. Ich habe zum einen keine Zeit, also das war dann auch einfach auf der Fakt. Ich hätte gar nicht drüber nachdenken können, potenziell mehr zu essen oder auch die Zeit gehabt, mehr zu essen. Und es war aber auch einfach schlichtweg keine Option, weil ich hatte eben mein Ziel, ich habe meine Macros, die hätte ich. Und dadurch, dass meine Lebensmittelauswahl von Tag zu Tag so ähnlich war, war da halt auch einfach keine Entscheidungsermüdung, die ich irgendwie jeden Tag treffen musste, sondern ich wusste, hey, Pre-Workout, es gibt Oats, die esse ich esse die gerne. Dann habe ich sie aufgegessen und dann mache ich halt, dann bereite ich mich auf mein Training vor oder arbeite noch kurz und gehe dann ins Training, wie auch immer. Oder mache halt einfach meine Pre-Workout-Routine und Hunger muss ich sagen, auch gar nicht vorhanden. Also wirklich sehr, sehr, sehr selten wirklich physischen Hunger gehabt. Da gibt es dann auch diverse Strategien, das Ganze zu umgehen. Ich denke, primär ist es einfach wichtig, dass du dann isst, wenn du wirklich Hungergefühl verspürst. Und ich habe das Gefühl, dass mein Körper, was Hunger angeht, sehr gut adaptiert. Also in der Diät, ich hatte wirklich sehr, sehr selten Hunger, Appetit. Gut, war es dann einfach auch, das war dann halt einfach der mentale Aspekt, dass ich halt einfach wusste, es kann nicht mehr geben. War halt auch einfach nicht relevant und Food Focus ist so eine Sache. Ich würde sagen, auch sehr wenig in der Diät. Was ich halt eher habe, ist, dass ich dann so, also nicht, dass ich dann so mega fokussiert aufs Essen bin, sondern dass ich dann halt so Sachen entwickle wie, ich bin ganz gern alleine, wenn ich
Oh
esse.
ja.
Ich esse alleine gerne dann. Ich esse vor allem auch in einem sehr ähnlichen Setting. Also muss halt irgendwie alles stimmen. Es klingt schon ein bisschen, also es ist definitiv auch neurotisch gewesen. So meine Türen müssen zu sein und so ein Scheiß. Wobei ich das auch so habe, also meine Türen müssen immer zu sein. Im Hintergrund ist auch zu. Also ich habe das hat mir irgendwie meine Eltern beigebracht, Mann. Ich mache immer meine Türen zu. Aber solche Sachen halt, ich muss das Video, was ich schauen will, muss geil sein, es muss ready sein und irgendwie, man entwickelt da so Routinen, so kleine Knackse, die jetzt auch alle wieder weggehen. Also ich esse auch wieder sehr, sehr gerne in Gesellschaft. Aber das sind dann eher so die Dinge, die sich bei mir auszeichnen und weniger dieses extreme Fokussieren auf Essen oder dieses extreme lange Kochen oder so, was dann auch viele Leute haben, dass sie extrem viel Zeit einfach in der Küche verbringen und dann probieren, alle möglichen Sachen in ihre Macros zu finden. Und das war halt einfach bei mir aufgrund der doch sehr beschränkten Lebensmittelauswahl oder der sehr gleichen Lebensmittelauswahl von Tag zu Tag, die halt einfach nur angepasst wurde, wenn aufgrund der Macros, wenn die sich eben verändert haben, war dann eben sehr wenig eigentlich oder sehr wenig Fokus auf Essen per se.
Ja, kann ich absolut relaten zu. Vor allem das so mit dem Setting beim Essen. Ich hatte auch immer so mein Abendessen, worauf ich mich eigentlich immer so am meisten gefreut habe. Irgendwie mal so ein Steak mit Kartoffeln. So die letzten 2 Wochen war das eigentlich so mein Staple Meal in der Contest Prep. Und ja, ich habe dann immer auch meinen Raum komplett abgedunkelt, einfach nur meinen Bildschirm angehabt, meine Blue Light Blocker Brille aufgehabt und halt irgendwie eine Serie geguckt. Aber es musste halt auch immer dieselbe Serie sein und es musste wirklich alles so aufbereitet sein. Das war schon ein crazy Ritual damals. Also ganz verrückt.
Ich war richtig traurig, als ich glaube so zwei oder drei Tage, als ich in Wien war, bevor ich abgereist bin, war so Pranus einfach zu Ende. Und das war so meine Prep-Serie. Und dann war ich voll lost an dem Abend und wusste so, ich hatte halt zero Zeit in Wien, mir um irgendeine Serie Gedanken zu machen. Und dann saß ich da wirklich mit meinem Meal und dachte so, fuck, was mache ich jetzt? Was gucke ich jetzt? So. Yeah. Und dann, zum Glück geht Sopranos so lange. Ich habe sie zum dritten Mal geguckt in der Prep, by the way. Also jeder kann ich Deutsch sehr, sehr weiterempfehlen. Wenn ihr generell Mafia-Serien, Mafia-Filme feiert oder Gang-Serien, Gang-Filme, dann schaut Sopranos. Das Gute daran war, dass in der Zeit, dass die Serie so lang geht, dass in der Zeit wieder ganz viele andere Staffeln von anderen Sachen rausgekommen sind, die ich eh geguckt habe. Von daher ging das dann schon. Aber das war schon interessant. Generell die Zeit in Wien war eine Zeit, die mir sehr, sehr in Erinnerung bleiben wird. Das war ein absoluter Actionfilm, Mann.
Glaube ich dir. Ich war immer noch nicht in das Gym. Es wird auf jeden Fall Zeit. Also ich glaube, jeder, der so irgendwie natural Bodybuilding-affin ist, glaube ich, sollte das Gym auf jeden Fall mal abgecheckt haben. Schande auf mein Haupt.
Mein Leben zu der Zeit bestand aus Trainieren und Arbeiten. Ohne Spaß. Diese 3 Wochen, das war so krank. Und das waren noch teilweise so Tage, wo ich wirklich Anxiety hatte, weil ich einfach dachte, wie willst du das schaffen? Und im Nachhinein jetzt eben darauf zurückzublicken und zu wissen, dass ich eben all diese Hürden dort überstanden habe, die krassesten Einheiten meines Lebens absolviert habe, die ärgsten Einheiten meines Lebens, wo ich wirklich kurz auch vor mentalen Zusammenbruch war, wenn ich noch wusste, ich muss jetzt noch diese Art von Sätzen in der und der Unterkörpereinheit machen. Und das war von der Fatigue auch definitiv das, was das Höchste in der Prep. Aber es war auch irgendwo die geilste Zeit der Prep, Mann, weil es war so ein Struggle und so ein Hustle. Und ich war auch dort im Top, das war meine beste Form, by the way, 3 Wochen out war die beste Form. Und auf die bin ich auch sehr, sehr stolz. Und ja, Retroperspektiv war es auf jeden Fall ein Trade-off, 3 Wochen quasi kurz vor einem oder einem Peak der Prep, 3 Wochen nach Wien zu gehen. Aber ich würde es wieder machen, sehr wahrscheinlich.
Yes. Ja, hey, Stichwort Fatigue. Wie war die denn jetzt zur... Also gegen Ende der Improvement-Season, hast ja schon gesagt, du warst so muskulös wie noch nie, du hast so viel Kalorien konsumiert wie noch nie, Körperfett war so hoch. Von daher gehe ich auch mal aus, dass Trainingsvolumen eben auch wirklich am Peak oder am Limit sozusagen war. Wie war da dein Ermüdungszustand? Hast du da dementsprechend auch vielleicht eine längere Maintenance-Phase eingelegt, bevor du dann in die eigentliche Prep gestartet bist?
Absolut, ja. Ich habe vorher, ich glaube, ziemlich straight 6 Monate am Stück aufgebaut, nach dem Minicut Mitte 2018. Spezialisiert dort in der Zeit. Oder nicht mal spezialisiert, eher priorisiert, würde ich sagen, weil andere Muskelgruppen, die jetzt vielleicht nicht keine Priorität waren, wurden trotzdem noch ausreichend trainiert, um dort eben weiter Progress zu machen. Und der Ermüdungszustand am Ende war schon ziemlich hoch, vor allem auch mental, also nicht nur physiologisch. Klar, die Einheiten zum Ende hin waren auch einfach extrem lang, extrem anstrengend, extrem kräftezerrend, aber einfach dem Fakt zu schulden, dass Diätfatigue null war, mein Körpergewicht so hoch wie noch nie und
generell Regenerationsmodalitäten eigentlich ziemlich on point waren. Mein Schlafrhythmus war ziemlich beschissen, aber ich habe trotzdem jeden Tag 9 Stunden geschlafen, einfach weil ich, ja, wenn ich halt erst um 3 Uhr ins Bett gekommen bin, weil ich noch gearbeitet habe in der Wohnung und danach halt noch meinen Job als Coach gemacht habe, ich habe ziemlich oft nachts Check-ins gemacht. Es war sehr, sehr ungesund alles. Mhm. Aber die Arbeit wurde halt immer gemacht. Und wenn du dann halt erst um 3 Uhr ins Bett kommst, dann habe ich halt bis 12 Uhr geschlafen, einfach weil ich es konnte, weil ich mir meine Zeit halt selber einteilen kann. Deswegen war meine Regeneration an sich eigentlich ziemlich gut. Also ja, man recovert halt ziemlich gut, wenn du 9 Stunden am Tag schläfst und die ganze Zeit hyperkalorisch bist und dein Gewicht ziemlich hoch bist. Also der allgemeine physische Zustand war ziemlich gut. Training war extrem hart am Ende, extrem hochvolumig, extrem lange Sessions. Und auch mental nach einem halben Jahr, wenn du immer wieder an deine Grenzen gehst, immer wieder neue Loads auch pusht, kommt man da einfach irgendwann an den Punkt, wo eher in der Maintenance Phase oder in der Erhaltungsphase mit geringem Trainingsvolumen und auch geringem Stimulus, was in die Ernährung angeht, durchaus Sinn macht. Also ja, für mich war es primär, ich habe die Maintenance Phase dann gemacht. Das war, ich glaube, irgendwann Anfang Mitte Januar bis Anfang Februar irgendwie 3 oder 4 Wochen. Ich bin nicht mehr ganz schlüssig, wie lange es. Ich glaube, es waren 3 Wochen. Mit dem Deload davor waren es dann potenziell 4 Wochen. Ja. Vor allem mental hat mir das auf jeden Fall extrem viel gebracht, dann eben danach die Prep zu beginnen und eben auch wieder im Zustand zu sein, wo Motivation zu trainieren ebenfalls natürlich mit dem Prep-Ziel extrem hoch war. Generell gibt man dem Körper oder potenziell gibt man dem Körper eben auch ein Signal, dass ja, wir jetzt ein paar Wochen uns in Hämostase befinden. Wir probieren das Körpergewicht nicht weiter nach oben zu treiben, sondern einfach mal zu halten. Der Trainingsstimulus ist jetzt gerade so, dass ich meine Muskulatur einfach nur halten möchte. Sprich, jetzt nichts super Stimulatives mache, sondern einfach nur das, was ausreicht, um meine Muskulatur zu halten. Und das halt potenziell sich darin dann resultiert oder realisiert, dass man Muskulatur vor allem am Anfang der Diät besser hält. Einfach weil sie schon eine Zeit lang da ist. Sie ist schon eine Zeit lang auch vom Körper dann eben angenommen und wird eben als neuer Zustand der Hämostase angesehen. Wenn man so möchte, das ist zumindest die Theorie dahinter. Und potenziellen Effekt, was Resensibilisierung für Trainingsvolumen angeht, ist ebenfalls ein Aspekt. Aber primär ist das Ziel einer Erhaltungsphase vor einer Prep Ermüdung abzubauen, sowohl physiologisch als auch mental und dann eben eine gute Ausgangslage zu haben für die Prep.
Auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Punkte. Und auch eventuell nochmal die Gelenke zu entlasten, um dann vielleicht auch die Verletzungsgefahr Absolut. Dann in der Prep zu reduzieren, weil hey, wenn du dich verletzt, dann kannst du eben halt ja vielleicht auch nicht so gut diäten, ne? Wenn du halt eben keine Quads trainieren kannst, aber trotzdem weiter diätest, dann wird die Chance für Muskelabbau deutlich erhöht sein. Von daher, eben nicht trainieren und Diäten verträgt sich halt in der Regel nicht so gut. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, einfach eine möglichst gute Ausgangslage zu schaffen, um halt dann auch möglichst produktiv trainieren zu können und dementsprechend eben nicht Gefahr zu laufen, Muskulatur zu verlieren. Ansonsten
gehört halt für mich zur Physiologie dazu. Yes. Und was viele halt einfach nicht wissen, ist, dass passive Strukturen in der Regel zumindest längerfristig weniger schnell regenerieren als eure muskulären Strukturen. Mhm. Das heißt, durch diese Maintenance Phase potenziell einmal jedes halbe Jahr, so grob einmal im Jahr vielleicht, die eben zu machen und dann eben dort auch so wenig Trainingsvolumen zu machen, dass eure passiven Strukturen wirklich mal Zeit haben zu regenerieren, ist quasi so der Deload des Makrozyklus, wenn man möchte, und kann definitiv für Langfristigkeit, für mehr Langfristigkeit in dem Sport sorgen. Und das ist in dem Sport, in dem langfristig quasi komplett essentiell ist, weil du wirst nicht der beste Natural Bodybuilder, wenn du nur 5 Jahre trainierst, dann, oder zumindest nicht der Beste, der du sein könntest, dann es ist definitiv ein sehr, sehr guter Trade-off, da ein paar Wochen vielleicht nur zu erhalten, quote unquote. Mhm. Ja, viele sehen es als Stillstand an, aber es ist halt meistens einfach nur ein, es ist Stillstand für mehr Progress danach.
Richtig, genau, diese Phasen haben eben so einen Potenzierungseffekt, heißt, die Phase, die dann darauf folgt, wird halt eben umso produktiver. Da hat halt vielleicht auch so ein bisschen mit dieser Resensibilisierung zu tun, dass man dann eventuell ja, danach eben mit gleicher oder weniger Arbeit gleichen oder vielleicht sogar mehr Progress dann erzielen kann. Und ja, ich denke, das macht vor allen Dingen zu Beginn einer Diät Sinn, da möglichst ja, resensibilisiert reinzugehen, weil ja, oft wird halt eben so gesagt, so, ich befinde mich jetzt in einem Kalorienüberschuss, ich habe jetzt keine Chance mehr, weiter Muskeln aufzubauen. Und wenn du halt etwas ja, tendenziell resensibilisierter in diese Diät hineingehst, kannst du vielleicht sogar noch zu Beginn der Diät vielleicht sogar noch ein paar Adaptionen erzielen, einfach weil du insgesamt doch noch relativ viele Ressourcen in Form von Körperfett hast und das Defizit dich vielleicht ja, da akut nicht so stark in deiner Trainingsperformance negativ beeinflusst.
Ja, die Mechanismen dahinter sind halt noch relativ unklar. Es gibt halt ein paar Rationalen, die halt rein auf Physiologie basieren oder auf physiologischem Verständnis. Research dazu gibt es nicht wirklich viel, zumindest nichts, wo man jetzt eher eindeutig irgendwas sagen könnte. Aber auch in der Praxis hat sich das bei mir im Coaching sehr oft bewährt, dass Leute im Vorhinein vielleicht ein bisschen skeptisch waren, was Erhaltungsphasen angeht, aber im Nachhinein eigentlich alle davon profitiert haben. Vor allem eben auch der mentale Aspekt. Wenn du permanent nur pusht, hart pusht, immer wieder über deine Grenzen gehst, wird irgendwann der Punkt kommen, wo deine Motivation sinkt und diese kann eben durch ein paar Wochen auf Erhalt wieder enorm ansteigen. Und somit hast du dann danach, bist du vielleicht in dieser physiologisch besseren Ausgangslage plus hast den mentalen Aspekt wieder on point und das realisiert sich meistens in unfassbarem Momentum danach. Also, ja.
Ja, habe ich persönlich bei mir auch so erfahren, dass man halt einfach diesen Prozess auch wieder deutlich mehr lieben lernt. Ich meine, wir machen das Tag ein, Tag aus. Es ist ja ein extremer Grind, kann man eigentlich schon sagen. Man geht jeden Tag ins Gym, investiert extrem viel Zeit und Einsatz für wirklich marginale Fortschritte fast schon. Und man kommt halt wirklich ja für das, was du jeden Tag einsetzt, wirklich nur relativ langsam voran. Und das kann halt auf Dauer schon relativ zehrend sein und dann auch einfach mal ja eine gewisse Zeit, eine Auszeit, oder das heißt einfach so einen kleinen Break von diesem harten, progressiven Training zu haben, ja, hilft da schon enorm. Ein weiterer Punkt, weshalb vielleicht Maintenance-Phasen noch ja, einen kleinen Vorteil haben könnten, ist, dass ja, ich erfahrungsgemäß so ein bisschen erfahren habe, dass Hypertrophie sich auch immer so ein bisschen zeitverzögert erst zeigt. Wir bekommen nicht immer ein direktes Feedback vom Körper, sobald wir die Arbeit reinstecken, also zum Beispiel gegen Ende eines harten Mesozyklus, sehe ich dann zum Beispiel in dieser Woche oder in dem Deload danach noch keine optischen Veränderungen, aber dann in Woche 1 oder Woche 2 des neuen Mesozyklus sehe ich dann auf einmal ja so leichte Fortschritte, bedingt halt durch die die Arbeit, die ich halt im Zyklus zum Beispiel davor reingesteckt habe. Und ja, das lässt sich, denke ich, auf dieses SRA-Principle zurückführen, also Stimulus Recovery Adaptation. Ne? Du musst ja eben einen Stimulus, einen Stress auf ja, die Muskelfasern ausüben. Diese müssen sich dann erholen und adaptieren erst, nachdem der Recovery-Prozess eben abgeschlossen ist. Und ja, wenn wir uns jetzt so die Situation am Ende eines Aufbau-Mesozyklus oder am Ende eines Aufbaus anschauen, ne, da ist Volumen und das Trainingspensum einfach enorm hoch. Dementsprechend werden vermutlich auch ja, viele Ressourcen für den Recovery-Prozess benötigt und danach beginnt halt eben erst ja, der eigentliche Adaptionsprozess. Und vielleicht ist dann manchmal auch ein Deload, also eine Woche mit geringerem Trainingsvolumen, vielleicht nicht genug, um wirklich den kompletten Recovery-Prozess vollständig abzuschließen und danach auch noch adaptieren zu können. Und eine Maintenance-Phase sorgt dann halt eben auch dafür, dass du wirklich ausreichend Zeit hast, um eben auch diese Anpassungsprozesse dann vollständig abschließen zu können und dann auch im Anschluss dann die Muskelmasse vermutlich besser zu konservieren können. Hast du ja schon gesagt, ne, je länger Muskelmasse vorhanden ist, desto geringer dann die Chance auch für Abbau.
Ja, ich meine, man muss also zum einen das sind halt, irgendwo ist das Ganze spekulativ. Ja. Und Anekdoten muss man halt auch immer eher als Anekdoten irgendwo betrachten. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spektrum habe von 30 Klienten und ich sehe bei jedem dieser Klienten oder observiere bei jedem dieser Klienten ähnliche Dinge, dann wird eine Anekdote halt oder generell Observationen, Anekdoten, die ich persönlich gemacht habe oder du persönlich gemacht hast, durchaus relevanter und man muss vorsichtig sein, aber durchaus eine gute Hypothese und ich glaube, es gibt sogar erste Research dazu, dass potenzielle Research jetzt nicht so unfassbar stark ist, auch da wieder ein Feld, einfach was noch nicht weit fortgeschritten ist in der Wissenschaft, die gezeigt hat, dass zeitversetzte Hypertrophie durchaus stattfinden kann. Ob das jetzt der Fall ist bei uns, ja. Who knows? Ist jetzt aktuell, ja, who knows, aber es ist durchaus eine interessante Theorie und ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das Ganze in der Praxis auch oft so zeigt.
Ja.
Oder ich sehe es auch.
Ja, genau. Grundsätzlich sehe ich das genauso wie du, dass man da ja mit anekdotischen Erfahrungen grundsätzlich etwas vorsichtiger sein muss. Aber ich glaube, dafür ist halt auch so ein Podcast da, ne, dass man da auch einfach so relativ frei, sag ich mal, so die Meinung austauschen kann, ohne jetzt auch immer das Ganze durch ein Paper gebackupt Absolut. Zu haben. Ne? Deswegen, das sind einfach nur so Gedanken da in Hinsicht auf die Contest Prep, auf die Maintenance Phase. Deswegen alles, wie gesagt, zu einem gewissen Grad auch nur Spekulation von unserer Seite, denn wir wissen nicht zu 100%, dass das Ganze sich letztendlich genauso abspielt, aber ne, wir wissen halt so bestimmte Dinge, ne, SIA-Principle, so Sachen sind halt eben schon gut etabliert und da kann man dann dementsprechend auch so ein paar Schlüsse, Spekulationen dann daraus ziehen.
Ja, stimme ich dir zu. Praktische Erfahrungen und Anekdoten, gerade von ja sehr, sehr oder von erfahrenen Coaches oder grundsätzlich auch von Researchern, wenn sie eben auch praktische Erfahrungen haben, sind durchaus sehr, sehr wertvoll. Und ja, wir müssen halt eben mit der bestmöglichsten Evidenz arbeiten, das Ganze mit unseren Erfahrungen kombinieren. Und ja, dementsprechend, der Sport ist eine Wissenschaft, aber der Sport an sich ist auch keine Wissenschaft, weißt du? Ja. Also es gibt eine Wissenschaft dahinter, nur vieles wissen wir eben noch nicht und eben damit praktischer mit dem zu arbeiten, was sich in der Praxis bewährt hat und das eben mit den neuesten Erkenntnissen zu kombinieren, ist ja der beste Weg zur eigentlichen Wahrheit.
Yep, the way to go. Cool. Abschließend vielleicht noch zu Maintenance-Phasen ganz grob. Du hast jetzt diese auf 4 Wochen angesetzt, also 3 Wochen plus eine Woche Deload vor der Prep. Ich denke so 1 bis 3 Wochen Maintenance plus halt eben der Deload des letzten Aufbauzyklus sollte auf jeden Fall dafür reichen, möglichst in eine lange und produktive Contest Prep dann überzugehen. Ich denke, es braucht nicht unbedingt jeder, aber jeder kann zu einem gewissen Maß, denke ich, davon profitieren, wenn halt eben Fatigue vielleicht gegen Ende des Aufbaus nicht so hoch ist, dann reichen vielleicht auch 1 bis 2 Wochen aus, um da eine gute Ausgangslage zu schaffen, weil oft wird halt eben, ja, ich habe gestern noch so einen Post dazu gemacht, oft wird halt im Aufbau vielleicht auch entspannter trainiert, Ressourcen werden halt nicht voll und ganz ausgeschöpft, ne? Dann wird halt eben gesagt, so, ich befinde mich jetzt im Aufbau, letzte Woche vor der Diät, da fahre ich noch mal in Urlaub und relax am Strand, ne? Dann brauchst du vielleicht eben nicht diese 4 Wochen Maintenance insgesamt, die Jan Frisse zum Beispiel
ist gemacht hat. Ist ja dann schon eine Maintenance.
Richtig.
Ja, und ich denke, das Ganze sollte eben aufgrund des Zustands dann auch nochmal evaluiert werden. Ich denke, 2 bis 4 Wochen total ist ein guter Ansatz. Und ich würde das Ganze auch mittlerweile ein bisschen reaktiver fahren, nicht mehr so unfassbar proaktiv, wie ich es vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe und dann eben entscheiden, aufgrund der aktuellen Situation, nicht unbedingt, weil es jetzt ein halbes Jahr vorhin geplant wurde. Einen Plan zu haben ist extrem wichtig und das mache ich auch immer noch mit allen Klienten und auch mit meinem eigenen Programming, aber da eben dann nicht zu scheuen, anzupassen, wenn die Rationale eben stimmt, wenn du eben evaluierst und ja feststellst, dass irgendwas sich geändert hat, dann scheue ich nicht davor, den Plan anzupassen.
Ja, voll. Ich habe mit meinen Klienten zum Beispiel auch so einen Jahresplaner. Da ist jede Kalenderwoche, sage ich mal, aufgeführt und da plane ich dann, sage ich mal, grob schon immer die Trainingsphasen vor. Es ist extrem cool, einfach um schon mal langfristig so ein bisschen ein Bild davon zu bekommen, was alles jetzt in dem Jahr passieren soll. Aber wie gesagt, da bin ich natürlich nicht dogmatisch, sondern auch immer gewillt, das Ganze immer noch reaktiv anzupassen. Aber insgesamt schon mal einen groben Plan zu haben, enorm cool. Nice. Würde ich sagen, gehen wir über zur Transition von der Improvement Season dann zur letztendlichen Contest Prep. Wie war das bei dir? Ich denke, du bist, ich weiß, dass du ein großer Fan von Routinen bist. Wie hast du diese in Bezug auf Ernährung dann dementsprechend angepasst? Wie war deine Lebensmittelauswahl oder wie hat sich diese verändert?
Meine Lebensmittelauswahl ist über die Prep hinweg halt einfach die hedonische Treppe abgestiegen. Sprich, ich habe immer mehr auf hochkalorische Lebensmittel verzichtet, auf Dinge, die ultra schmackhaft sind, und bin immer mehr zu Lebensmitteln gegangen, die mich möglichst stark sättigen, potenziell mehr Volumen auf weniger Kalorien haben, also weniger Kalorien auf die gleiche Anzahl an Gramm als ein anderes Lebensmittel und eben auf extrem schmackhafte Dinge wie Vollfett-Eis zum Ende halt auch meistens verzichtet. Aber eben in einem Prozess, also nicht von einem Tag auf den anderen, also jetzt Prep beginnt, direkt all out, was man eben in der Ernährung so machen kann, sondern steady über Monate hinweg. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich habe an die ersten, ich glaube 10 Wochen der Prep, habe ich jeden Tag 2 Magnum gegessen. Dann wurde es irgendwann 1 Magnum, dann wurde es irgendwann kein Magnum mehr.
Ja.
Ziemlich lange. Also ich hatte eigentlich ziemlich steady immer dieses eine Eis drin am Ende des Tages. Nur halt dann auch einfach von der Menge immer weniger. Lebensmittelauswahl hat sich in dem Sinne halt geändert. Mahlzeiten haben sich auch im Verlauf der Zeit halt immer mehr angepasst, aber waren sehr, sehr gleich, relativ schnell. Also die ersten 10 Wochen Diät waren noch relativ entspannt, war auch hier mit der Struktur in der Wohnung, weil ich halt einfach immer gemacht habe und auch ein bisschen trainiert habe, wann ich halt konnte. Nicht so strukturiert wie danach. Also ich hatte dann eben die Maintenance, ich habe 10 Wochen diätet oder 8 Wochen diätet, 2-mal gedeloadet in der Zeit. Dann die 3 Wochen Maintenance dran gegangen und danach war halt der eigentliche Prep-Kickoff, wenn du so möchtest. Mhm. Das davor war eben die Diät vor der Diät. Ja. Und ab dem Prep-Kickoff war es dann doch sehr, sehr strukturiert, ziemlich schnell, also sehr gleiche Lebensmittel von gleich sehr gleiche Mahlzeiten von Tag zu Tag. Da haben sich definitiv Routinen und Systeme entwickelt. Und das ist so eine Sache, Routinen und Systeme sind sehr individuell. Also der eine hat das vielleicht sehr extrem, der andere vielleicht ein bisschen lockerer. Ich denke, dass jeder davon profitiert bis zu einem bestimmten Punkt. Ihr müsst aber auch selber herausfinden, was für Routinen und Systeme das sind. Also ich habe extrem viele Systeme, weil ein System dir grundsätzlich, sage ich mal, ein Template gibt, eine bestimmte Sache auszuführen und du musst keine Entscheidungen mehr treffen, sondern du machst sie einfach, es wird zur Gewohnheit. Ja. Und ich habe das bei so unfassbar vielen Dingen. Also ich habe das bei so Dingen, die man halt auch, also jetzt mal nur als Beispiel, das hat gar nichts, oder doch, das hat eigentlich auch was mit der Prep zu tun, weil in der Prep war es genauso. Meine Abendroutine bestand daraus, nach dem Essen und nachdem ich meine Serie geschaut habe, eben an meinen Rechner zu gehen, mit meiner Blaulichtbrille schon auf, also die halt vorher aufzusetzen und meine Reflexion zu schreiben, meinen nächsten Tag durchzuplanen, vielleicht noch im schlimmsten Fall ein paar Mails zu beantworten, aber im besten Fall keine Mails mehr zu beantworten, sondern halt meinen Tag vorzuplanen, meine Reflexion für den Tag zu schreiben, sprich alles runterzuschreiben, was mir im Kopf vorgeht, mein nächster Tag ist komplett durchgeplant, das ist alles aus meinem Kopf raus. Ich gehe danach in meine Küche, mache meine Küche grob, also mache halt das Grobe, was halt so über den Tag sich angeschaut hat, sauber, räume die Spülmaschine aus und mache die ein und aus, oder mache die ein über Nacht, mache mich danach fertig, Bett fertig und gehe dann ins Bett. Und das habe ich jeden verdammten Tag gemacht, egal wie scheiße ich mich gefühlt habe. Also ich habe wirklich in der Küche gestanden teilweise und das sind so immer 10, 15 Minuten, die ich brauche. Und es gab Tage, da hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es nicht so fest in dieser Routine und in diesem System in mir drin war. Mhm. Weil es ist halt dann ein No-Brainer. Wenn du das für Monate machst, dann machst du es einfach, egal wie scheiße du dich fühlst. Ja. Und das hat mir in der Prep bei so alltäglichen Dingen, die man halt dann auch eh nicht gerne macht und dann in der Prep noch ungerner, weil du halt einfach in diesem extrem ermüdeten Zustand bist, hat mir das extrem geholfen. Und das hat mich auch in Wien gerettet. Ich bin da quasi angekommen, natürlich war das alles ungewohnt, meine Routinen, alles war ein bisschen anders. Aber das da so schnell wie möglich wieder zu etablieren, hat mich gerettet, diese Zeit dort zu durchstehen. Weil natürlich war alles am Anfang vor allem ineffizienter, weil es neu war. Ich habe halt im Airbnb gelebt. So.
Mhm. Ja, enorm wichtig, denke ich. Weil Willenskraft letztendlich auch eine limitierte Ressource ist und wir diese dann immer tagtäglich investieren müssen, wenn wir halt eben keine festen Systeme, keine festen Routinen, so wie du dann zum Beispiel haben. Ne? Dann sitzen wir halt eventuell schon übelst fatigued nach dem Leg Day auf dem Sofa und dann wissen wir, okay, eigentlich müssen wir jetzt noch die Spülmaschine einräumen. Sollen wir das jetzt noch machen oder nicht? Ich bin total müde. Und dich dann aufzuraffen und hinzugehen und das dann letztendlich zu machen, kostet dann halt eben auch wieder ein gewisses Maß an Willenskraft, während, wenn das halt wirklich in Fleisch und Blut übergeht, das einfach eben automatisch passiert.
Ja, genau, absolut. Und all solche Sachen, und das sind nur so Kleinigkeiten, die vielleicht auch so stupide klingen, aber ich habe zum Beispiel auch Ich habe so viel, ich hab genau, das ist so, klingt so neurotisch vielleicht noch, aber das hilft mir wirklich effizienter zu werden. Aber ich habe einen genauen Ablauf, wenn ich vom Sport meine Tür öffne und mal, wie ich meinen Rucksack ausräume, wie ich mich vorbereite, wie ich dusche und wie ich möglichst effizient durch diesen Prozess komme, alles einzuräumen, alles wegzumachen, damit halt auch nichts rumliegt, mich komplett fertig zu machen nach dem Sport und halt so ready zu sein, meine Arbeit zu beginnen. Crazy. Und das ist halt mittlerweile ein Ablauf, der ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass der so effizient ist. Dass ich ohne Spaß, ich komme nach Hause und ich bin theoretisch 10 Minuten danach komplett ready mit allem und sitze am Rechner und kann arbeiten oder könnte es. Oder kann mich hinsetzen und mir eben die 30 Minuten oder 45 Minuten nehmen, die ich mir aktuell Post-Workout nehme, zu relaxen und mein Meal zu essen und ein bisschen runterzukommen Post-Workout.
Ja, nice. Mega. Ja. Ja, um nochmal kurz auf die Transition überzugehen, ich fand auch, hast da einen guten Punkt genannt, bist da zum Beispiel diese hedonische Treppe schrittweise runtergegangen und ja, hast das Ganze nicht wie so ein On-Off-Switch gesehen, passiert ja doch oft, ne, wenn halt in die Diät übergegangen wird, dann wird halt eben ne, von, weiß nicht, Cornflakes als Carbquelle sofort auf Kartoffeln umgestiegen und obwohl es vielleicht eben noch gar nicht nötig ist und das Ganze so ein bisschen schrittweise eher wie so ein Dimmer, sag ich mal, zu betrachten, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Also langsam dann das Licht runter zu dimmen oder halt eben schrittweise diese hedonische Treppe runter zu gehen. Ziemlich gut.
Und genauso ist es auch Post-Prep. Es wird halt oft, ich werde halt dann gefragt, so, ja, dann gönnst du dir jetzt wieder übertrieben alles und direkt wieder alles auf komplett Menge und direkt wieder quasi am oberen Ende ansetzen. Und nein, ich probiere das Ganze möglichst rational, möglichst gut anzugehen und mich da auch nicht unbedingt in Positionen zu bringen, die mir das Ganze übelst schwer machen. Klar gehe ich jetzt wieder vermehrt auswärts essen, klar gönne ich mir mal was, was jetzt vielleicht hedonisch ziemlich stark ist, aber meine Herangehensweise nach der Prep war einfach nur erstmal das zu essen, was ich vorher gegessen habe, nur einfach mehr davon, weil das auch das war, was ich dann vielleicht sogar gecraved habe. Das größte Craving nach der Prep oder auch in der Prep war eigentlich Energie. Also zwar gar nicht essensabhängig, sondern einfach nur die Energie, die ich aus dem Essen ziehe. Und so war es auch immer nach den Wettkämpfen. Das, worauf ich wirklich Bock hatte, waren einfach eine doppelte Portion Oats, Mann. Weil ich esse es die ganze Zeit, ich esse es auch echt gerne. Und dann einfach mal mehr davon zu essen, war halt cool. Und da brauche ich dann nicht irgendwie danach ins Restaurant gehen oder so, vor allem wenn man danach noch Wettkämpfe hat. Wenn man natürlich, zum Beispiel nach Worlds war es für mich keine Frage, dass wir halt nach 10 Monaten Prep einen Tag haben, wo ich nicht tracke und wo wir einfach das essen, was wir wollen. Klar. Das war für mich ein No-Brainer, dass wir das machen. Ja. Und aber danach halt relativ schnell auch wieder in eine Struktur zu kommen, die natürlich weniger restriktiv ist als in der Prep, aber trotzdem noch restriktiv genug, sodass du nicht komplett alles, dass du halt deine Post-Prep-Phase nicht verkackst, ist wichtig. Und ja, viele denken halt, dass man nach der Prep direkt jegliche Restriktion loslässt, aber das ist sehr, sehr, sehr häufig ein Rezept für Desaster. Und im Vorhinein sich Gedanken zu machen dazu, ist auf jeden Fall in der Regel ein sehr, sehr guter Punkt und sollte man auf jeden Fall beachten.
Yes, Sir. Wie sieht es noch aus bezüglich Trainingsanpassungen? Wie hast du dein Training an jetzt die neuen hypokalorischen Bedingungen angepasst?
Du meinst jetzt, weil du jetzt von jetzt gesprochen hast, du meinst in der Diät dann?
Genau, wir sprechen immer noch so von der Transition, von der Improvement 7 zur Contest Prep.
Primär, was die Satzprogression angeht, habe ich das Ganze ein bisschen, das durchschnittliche Volumen hat sich über die Prep hinweg fast gar nicht geändert. Also das wurde auch einfach, der Plan war halt, das Ganze so lange zu fahren, wie es geht, und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also ich habe da auch eigentlich keine Einbußen gehabt, was durchschnittliches Satzvolumen pro Muskelgruppe anging. Was ich gemacht habe, ist, dass ich die Satzprogression insgesamt ein bisschen weniger aggressiv gestaltet habe, sprich das, womit ich gestartet bin und das, womit ich geendet habe, einfach ein bisschen näher aneinander geführt. Also anstatt, was weiß ich, mit 12 Sätzen anzufangen und mit 18 aufzuhören, vielleicht eher mit 14 anzufangen und mit 16 aufzuhören. Und das habe ich dann meist relativ proaktiv 1 bis 2 Sätze nach oben und nach unten verschoben, von Meso zu Meso. Und es hat auch ziemlich gut funktioniert und es hat auch mit Jeff ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Aber da natürlich trotzdem noch weiterhin ein Auge auf Regeneration von Woche zu Woche gelegt und auf potenzielle Signale, die vielleicht darauf hinweisen, dass man nicht recovert, was aber wirklich eigentlich nie vorkam. Also selbst mit diesem etwas proaktiven Verschieben von Satzprogression ist das Ganze ziemlich gut aufgegangen. Was ich dann ebenfalls gemacht habe, ist, dass ich die Rep Ranges tendenziell im Laufe der Zeit immer höher angesetzt habe, einfach weil ja diese sehr geringen Trainings oder sehr hohen Trainingsintensitäten mit den geringen Rep Ranges am Ende der Prep halt sehr, ja, es war halt einfach nicht mehr produktiv und da dann potenziell ein bisschen mehr in den höheren Wiederholungsbereichen zu trainieren, hat mir sehr gut getan.
Ja, ist kurze Frage.
Ja.
Von welchem Wiederholungsbereich sprichst du, wenn du jetzt den höheren Wiederholungsbereich erwähnst?
Also grundsätzlich habe ich in der Prep trainiert von 5 bis 30 Reps. Und primär ich habe halt nach der Maintenance Phase und auch im Prep Kickoff, in der Diät, vor der Diät, mit einem Spektrum angefangen, was eher am unteren Ende war, also meinetwegen 5 bis 20 Reps. Und habe das dann im Verlauf der Zeit immer eher auf 6 bis 30 Reps geschoben.
Okay.
Und die prozentualen Anteile in bestimmten Rep-Ranges haben sich dann halt von Meso zu Meso leicht geändert, aber eben auch abhängig davon, wie der Progress über den Zyklus war. Ich habe nämlich in extrem vielen Übungen bestimmt die ersten 4-5 Diätzyklen noch weiter in Progress gemacht. Aber wenn ich dann zum Beispiel gemerkt habe, dass dieser eine Satz ADLs mit 5 bis 8 Reps, wo ich dann halt einen Top-Satz mit einem 8er-M gemacht habe, einfach nicht mehr aufgrund meiner Physis und wie filigran ich dann teilweise geworden bin, einfach nicht mehr produktiv ist, diesen dann vielleicht auf 6 bis 10 zu ändern und nur 5% weniger Trainingsintensität, also Load auf der Bar zu haben und einfach eine Rep mehr zu machen oder 2 hat schon extrem geholfen.
Ja.
Und das waren so die primären Anpassungen.
Okay. Ja, die rationale, die Intensität durchschnittlich ein bisschen zu verringern, beziehungsweise nicht mehr ja, in diesen hohen Intensitätsbereichen zu trainieren, verstehe ich auf jeden Fall. Weshalb hast du immer noch den Bereich so 20 bis 30 Wiederholungen jetzt auch im Kaloriendefizit noch weiter drin behalten? Eine Frage, die ich mir dazu stelle, möglicher Grund, weshalb man diese Programm ist ja auch so die Akkumulation von Metabolites und die ist ja eventuell durch geringere Glykogenspeicher im Defizit beziehungsweise in der Prep vielleicht nicht ganz so gut gegeben, wenn man halt vielleicht auch nicht so einen guten Pump generieren kann. Weshalb hast du die trotzdem noch in der Prep weiter drin behalten?
Also grundsätzlich diese Rep-Range-Bereiche, oder wenn wir ganz kurz, um es klarzustellen, wenn wir von Intensität sprechen an die Zuschauer, jetzt gerade sprechen wir von absoluten Intensitäten, sprich Gewicht auf der Hantel. Nicht von relativen Intensitäten, Reps und Reserve, diese waren nämlich konstant eigentlich über die Preps sehr ähnlich. Wobei ich sagen muss, dass vielleicht sogar die durchschnittlichen Reps und Reserve bei mir zum Schluss ein bisschen geringer waren, einfach weil man nur noch dagegen angekämpft hat, keine Kraft zu verlieren, vor allem zum Ende hin. Vor allem dann in den letzten 3 Wochen in Dust Gym war es schon. da habe ich vielleicht mich nicht so sehr zurückgehalten, wie ich es hätte tun sollen. Warum habe ich die höheren Rep Ranges noch drin gehabt? Weil sie mir einen gleichen Stimulus gegeben haben wie ein härterer Satz, potenziell zumindest, oder in der Theorie zumindest. Dazu haben wir mittlerweile ziemlich viele Daten und es einfach eine Rep-Range ist, die natürlich auch einen Faktor hat, vor allem wenn man sie nicht gewohnt ist, sehr hart zu sein. Also es ist zum einen, tut es in der Regel sehr weh. Ja. Und es ist auch sehr schwierig, dort wirklich nah ans Muskelversagen zu pushen. Aber wenn man das Ganze ein paar Wochen, vielleicht ein paar Mesos gemacht hat, wird man immer besser darin. Und 20 bis 30 waren wirklich auch eher in Isolationsübungen, eher primär Sachen, so Side Raises und so ein Kram, Delt Movements. Also ich habe jetzt keine Leg Extensions mit 20 bis 30 Reps gemacht, sondern die vielleicht eher von 15 bis 20 Reps. Okay. Also generell bei größere Muskelgruppen und Muskelgruppen, also je mehr Gelenke in der Übung involviert waren, desto tiefer die Rep-Range in der Regel und die höheren Rep-Ranges nur in Isolationsübungen und bestimmten Muskelgruppen. Ich sehe durchaus einen Vorteil, das ganze Spektrum ab Run Rep-Ranges zu trainieren, auch in der Diät. Und es ist halt eine Rep-Range, die sehr schonend ist für die passiven Strukturen, zumindest was die Daten angeht, einen ähnlichen Stimulus erzeugen, zumindest über einen bestimmten Zeitraum, wie einen Satz mit weniger Wiederholung, wenn er eben nah genug am Muskelversagen ausgeführt wird. Und ja, es einfach auch irgendwann mental einfacher war, in einem vielleicht etwas moderat oder höheren Rep-Range-Bereich zu trainieren, als eben noch, ja, 5, 6 AMs im, oder 7, 8 AMs im ADL zu schieben, also oder im Squat, also
ja. Ja, ich mache jetzt seit geraumer Zeit jetzt im Aufbau auch eben diese höheren Wiederholungsbereichen, halt eben vor allem bei Sachen, die du schon angesprochen hast, Side Delts, bisschen Bizep, eventuell auch Trizep. Ja, und es ist ja psychologisch schon gefühlt etwas ermüdender als eben ja geringere Rep-Range einfach. Ranges einfach, weil man insgesamt deutlich mehr Wiederholung hat. Ne? Also wenn ich einen Satz angehe und weiß, okay, da sind jetzt, weiß nicht, 25, 26 Wiederholungen eben möglich, bis an diesen Punkt zu pushen, ist halt eben deutlich schwieriger, als wenn man halt so diese 8, 10 Reps halt im Kopf hat. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass es in der Diät halt eben noch ja schwieriger wird, weil eben Ressourcen oder generell auch der psychologische Zustand sich tendenziell eher etwas verschlechtert und dann ist halt auch eben schwieriger wird, halt tatsächlich bis dann kurz vor das Muskelversagen zu pushen in diesen hohen Rep-Ranges.
Ja. Ja, absolut. Ist für viele auch gerade zum Anfang ein Problem. Man wird in der Regel besser darin.
Also ja, das stimmt.
Das, was ich bisher am meisten an Feedback bekommen habe von Klienten, was die höheren Rep-Range-Bereiche angeht, ist am Anfang, nach der ersten Woche, hey, ich bin gassed out, es tut unfassbar weh und ich habe das Gefühl, ich kann nicht bis ans Limit pushen. Und dann ist meine Antwort immer, warte mal ein, zwei Wochen ab, adaptier mal und die Leute werden immer besser.
Das stimmt.
Dann adaptierst du einfach an diesen Wiederholungsbereich, auch kardiovaskulär irgendwo bis zu einem bestimmten Punkt. Und es ist einfach ein Skill, generell hart zu trainieren. Und wenn du den nicht drauf hast im höheren Wiederholungsbereich, dann hast du ihn vermutlich vielleicht auch. Ja, es ist wie alles einfach eine Lernerfahrung. Und ja, so wie du im moderaten Bereich oft eben bei Leuten siehst, dass sie nicht hart genug trainieren, so siehst du es dann eben in höheren Wiederholungsbereichen auch. Und das ist eine Sache, die kann man lernen. Und ich würde auch sagen, dass ich zum Ende der Zyklen auch in den höheren Wiederholungsbereichen immer sehr, sehr, sehr nah am Limit war. Also,
nice.
Ja. Und cool. Dort auch immer Progress. Ich konnte eigentlich in diesen höheren Wiederholungsbereichen immer Reps adden über die Wochen hinweg.
Geil.
Ja, cool. So hat dann auch noch irgendwo Progressive Overload im Training zu gewährleisten, auch in sehr, sehr späten Phasen der Prep. Also ich würde sagen, ich habe vielleicht potenziell über die gesamte Prep 90-95% meiner Kraft konservieren können. Und das, was ich jetzt zum Schluss dann doch relativ viel verloren habe, war halt durch das unregelmäßige Peak-Week-Training und dann halt auch einfach viel neuronal und technisch, wo ich jetzt einfach erstmal wieder reinkommen muss oder musste in den letzten 4 Wochen.
Ja, mega nice. Cool, wir sind jetzt schon ja deutlich über eine Stunde in, hatten ja schon im Voraus dann ja darüber gequatscht, wo wir das Ganze dann abbrechen, weil ja das Skript geht noch etwas weiter. Du hast jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Sollen wir den Rest jetzt noch anpacken oder das Ganze vielleicht einfach auf einen anderen Tag vertagen?
Wie du möchtest, es ist dein Podcast. Ich bin in, das Ganze zu beenden. Wir können aber auch gerne einen zweiten Teil machen.
Ja, ich glaube, ich würde auch eher dazu tendieren, weil wir haben noch ein paar interessante Themen vor uns. Wir würden noch auf Diätunterbrechung eingehen und auch eben über die Zeit nach der Contest Prep, über die Zeit nach der Contest Prep sprechen und auch ja deine zukünftige Planung im Natural Bodybuilding ja ein bisschen bequatschen. Von daher würde ich einfach sagen, nehmen wir die Punkte und greifen die dann beim nächsten Mal dann gemeinsam an.
Let's do it. Ich habe dir gesagt, dass es sehr schwierig wird mit mir. Das Ganze zeitlich alles reinzubekommen.
Ja, aber war eine geile Diskussion. Hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht.
Jedenfalls, Jan, Buddy.
Wie sieht es aktuell bei dir aus? Nimmst du aktuell nur noch Klienten mit Wettkampfambitionen auf?
Primär ja. Du kannst mir gerne, also wenn du jemand bist, der aktuell keine Wettkampfambitionen hat, sich aber für Coaching bei mir interessiert, schreib mir eine Mail und wir checken ab, ob wir das realisieren können. Einfach weil sich jetzt meine Ressourcen durch den Abschluss der Contest Prep doch wieder ein bisschen erhöht haben. Ich kann einfach wieder mehr arbeiten, mehr machen. Und ja, aber primär Contest Prep Athleten. Also auch wenn du jemand bist, der für 2020 potenziell preppen möchte mit mir, möglichst schnell melden, nicht nur zum einen, um eine gute Ausgangslage zu schaffen und schon mal sich einzuarbeiten, aber zum anderen auch einfach, weil dort Plätze jetzt aktuell mit mittlerweile 5 Athleten für 2020 sehr, sehr limitiert sind. Also ich werde den Cut-off irgendwo bei den nächsten ein, zwei Leuten setzen. Und ja, dementsprechend da bitte nicht zögern, weil ich würde ungern guten Leuten absagen.
Yes, sir. Ja, ich denke, wir können hier unseren Service auch einfach mal ganz shameless pluggen. Ne? Wir sind beide Online-Coaches, die das Ganze hauptberuflich machen. Wir sind darauf spezialisiert, besuchen regelmäßig Seminare, lesen Research-Reviews, lesen Bücher und absolvieren Lehrgänge. Von daher.
Und ja, trainieren auch selbst.
Und trainieren auch selbst, genau. jetzt auch beide schon ja, Wettkämpfe beschritten. Und genau, wenn du halt eben ja, mit dem Gedanken spielst, im Herbst 2020 zum Beispiel in einem Natural Bodybuilding-Wettkampf teilzunehmen, dann ja, wäre jetzt langsam, glaube ich, allerhöchste Eisenbahn, sagt man das, dir ein ja, Contest-Prep-Coach eventuell auch zu suchen, vor allen Dingen, wenn du halt zum ersten Mal startest. Also ja, wenn du eben deine Prep wirklich bestmöglich durchgeplant haben möchtest und eben auch ja, langfristigen Erfolg oder bestmöglichen langfristigen Erfolg erzielen willst, dann ja, kannst du dich gerne bei uns da bezüglich Coaching melden.
Let's do it.
Cool. Jan, wo können die Leute dich außerdem noch finden?
Auf meiner Webseite unter janfrisse.de, also einfach mein Name zusammengeschrieben, .de. Dort könnt ihr auch ja alles eigentlich rund um mich finden. Es wird jetzt relativ zeitnah dort noch ein Update geben, was Resultate angeht und auch einfach ein Contest-Rap-Update. Also ich glaube, da steht in meiner Bio immer noch drin, dass ich ja bald starte. Das ist offensichtlich jetzt ja absolviert, also da wird bald ein Update kommen. Aber trotzdem eine ziemlich gute Übersicht, was mein Service so beinhaltet, was ich mache, wer ich bin. Ansonsten Instagram Jan Frisse primär. Dort ist könnt ihr meinen ganzen Content finden, in meiner Bio auch jegliche Links auf YouTube finden, am YouTube ebenfalls Jan Frisse, und dort könnt ihr dann eben den Podcast finden, meine neue Improvements Season Serie The Ascent, und unter Instagram gibt es einen Team Frisse Account, wo ich Resultate poste, und einen Max MPS Radio Account, wo ihr eben den Podcast finden könnt. Also ja, unter Jan Frisse findet ihr alles.
Top.
Das sind so die primären Anlaufstellen, wie ihr mich erreichen könnt.
Jan, wir haben noch eine Hypertrophie-Cast-Playlist bei Spotify. Nach jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf diese Playlist, irgendeinen Song, der dich ja, beim Training gut pusht, den du gerne bei einem harten Satz Smith Squats in der letzten Woche des Mesos hörst. Hast du einen Track für uns?
Boah, so aus dem Stegreif, weil es ist Genre egal.
Alles egal, Digga.
Puh. Ja, das Ding ist halt, ich habe unterschiedliche Musikgenres, unterschiedliche Härtegrade im Training. Also ich habe halt zum Beispiel einerseits ziemlich harte oder aggressivere Rap-Tracks. Zum anderen habe ich dann aber auch teilweise am Ende der Prep halt, ja, für meine harten ADL-Sitze, meine Slipknot-Playlist ausgepackt. Also,
Give me what you have. Slipknot hört sich gut an.
Slipknot hört sich gut an.
Ja, warum nicht?
Also mein, boah, ich habe zwei Top-Tracks. Boah, wenn ich mich entscheiden müsste, das ist ultra schwierig, Alter. warum sagst du mir sowas nicht vorher?
Oh, sorry.
Na, alles gut.
Was war mit dem Track von deiner Kür?
Habe ich in der Tat im Training relativ selten gehört. Also wenn dann nur, um mich so ein bisschen auf die Session einzuleiten. Aber so, ich habe halt so Key-Tracks gehabt, um wirklich die richtigen Sätze durchzumachen. Mhm. Nimm mal ruhig Gematria von Slipknot.
Wie heißt der Track?
Gematria, also Gematria. Das Witzige ist, ich höre privat eigentlich gar kein Metal. Aha. Also nicht mehr. Also wirklich gar nicht. Zero. Yeah. Ich höre eigentlich privat nur Techno und oder Elektronik und Rap, Hip-Hop. Aber ja, im Training brauche ich es einfach manchmal. Aber es wird auch immer, es kommt halt so ohne Spaß. Also in der Prep habe ich ihn echt oft gehört. Seit der Prep habe ich den Track vielleicht zweimal gehört oder so, und das war für irgendwelche Sätze letzte Woche.
Ja, nice. Ja, sehr geil. Ich packe von Radical Redemption und Yellow Claw 20.000 Volts auf die Playlist. Habe ich jetzt auch gerade noch nachgeschaut. Check die Playlist auf jeden Fall ab, ist unten in den Shownotes verlinkt, und ja, hey, Jan, vielen Dank.
Coole Idee, Mann.
Ja, das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Check das ab. Und hey, vielen Dank für deine Zeit nochmal, dass du da warst. Und genau, dann freue ich mich auf ja, den zweiten Teil unserer Unterhaltung.
Let's do it.
Machen wir dann ja, demnächst vielleicht dann nach im neuen Jahr dann.
Let's see.
Sehr geil. Hammer, cool. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke, mach's gut.